Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Ausgabe des Fernschuss-Podcasts. Yes, Sir. Wir haben uns überlegt gehabt, dass wir zumindest jetzt zum Anfang der Saison, wo jetzt noch die richtig heiße Phase ist, eventuell sogar einen Double-Upload starten. Also lasst uns gerne cooles Feedback da, wenn ihr es gerne öfter sehen wollen würdet. Es wird eine deutlich kleinere Episode sein am Montag, wo wir einfach ein bisschen retrospektiv auf den Bundesligaspieltag schauen. Und dann, wie ihr es kennt, am Mittwoch gibt es den gewohnten, ja, Fernschuss-Podcast, wie ihr ihn kennt, mit Preview-Show etc. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, ja, eine kleine Special-Episode am Montag, lasst es uns in irgendeiner Art und Weise wissen, entweder als DM bei unserem Instagram-Account fernschuss.pod oder auch hier gerne in den Kommentaren bei Spotify direkt. Vielen, vielen Dank dafür und jetzt ganz viel Spaß mit der Ausgabe. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Weiser vorbei an Davis und rein damit!
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Bleibt dran und Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Wirklich das wichtigste Tor für City seit Aguero 2012!
So, und damit herzlich willkommen zur ersten Special-Montags-Episode des Fernschuss-Podcasts. Bei mir sitzen heute nicht Paul und Jakob, sondern nur der liebe Jakob. Was geht?
Was geht?
Was geht?
Ikonische So.
Ja. entweder
muss ich immer lachen,
so, das oder kommt, was geht?
Da weiß
was
ich, dass geht. Es losgeht, bin ich im Fokus.
Ja,
es ist auch. Es ist sonst immer schwer reinzukommen. Irgendein Intro.
Ah, das passt,
aber ist gut.
Passt.
Kann man machen.
Ich habe keine Einstiegsfrage vorbereitet, aber ich frage dich einfach, was war dein persönlicher Moment des Wochenendes?
Kickbase bezogen, hoffentlich.
Du kannst auch was an, wenn du sagst, Kickbase hat dich nicht genug begeistert, kannst du auch sagen, die, keine Ahnung, Kugel Vanilleeis, die du geschleckt hast am Sonntag.
Habe ich leider nicht.
Schade.
Boah, muss ich auf Kickbase gehen, ich habe nichts. Bayern-Spiel konnte ich leider nicht anschauen, deswegen kann ich da nichts sagen. Und ich habe, dann muss ich, Brun Larsen, denn die abgefischte Torvorlage war mein Kickbase-Highlight, glaube ich.
Irgendwie ein bisschen sad, aber ist okay.
Bei dir wahrscheinlich Bernhardsson.
Oder ich weiß gar nicht. Ich glaube, also mein Moment war auf jeden Fall Bowie auf Musiala, weil das, ich habe mich noch nie in meinem Leben so komisch über ein Tor gefreut. Also mein erster Instinkt war natürlich, ey geil, Jamal trifft direkt, erstes Tor im Bayern-Spiel, saugeil. Aber ich habe schon, als Bowie in diesen Strafraum reingelaufen ist, ich habe dann natürlich schon den Lauf von Musiala getrackt und habe gesehen, wie er da quasi Richtung Fünfer läuft und es hat sich schon so 3 Sekunden vor dem Tor in meinem Kopf alles abgespielt, was jetzt passieren wird, nämlich Bowie auf Musiala. Und ich werde so ein unangenehmes Gefühl haben, dass ich den ja jetzt haben könnte, wenn ich ihn nicht verkauft hätte. Ja, und dann legt er das Ding rein und Musiala macht ihn. Und ich muss direkt in den Discord, ich muss mich darüber echauffieren, was da gerade passiert ist. Und haben schon 5 Leute reingeschrieben, Bowie auf Musiala, bittersweet und so ein Zeug. Ja, aber das war...
Aber bereust du, also so schlimm ist es jetzt auch, also der macht 66 Punkte mit Assist, ich meine... Natürlich ist in dem Moment scheiße, weil man halt denkt, oh nee, der macht jetzt einen grünen Balken und ich habe ihn nicht und der steigt ohne Ende, aber 66 Punkte, dann wahrscheinlich nicht so sicher gesetzt da außen, ich weiß nicht, dann so schlimm ist es ja auch nicht, jetzt wie man am Anfang gedacht hat.
So, für mich ist halt so, ich habe halt die mieseste FOMO, weil ich mir denke, der spielt jetzt halt garantiert 10 Spiele noch Stamm, das sagt so mein Kopf. Das heißt, ich hätte für die Hinrunde einen Bayern-Starter unter 10 Millionen gehabt. Und ich finde, er hat einfach geil. Er hat auch so viele Faxen gemacht, wir werden gleich drüber reden, aber ich finde ihn halt einfach geil. Ich gucke dem gerne beim Zocken zu. Der hat mich schon in den Testspielen begeistert. Und dann ist es einfach unglaublich nervig, dass er dann nicht mehr Teil meines wundervollen Teams ist. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, punktemäßig hat er jetzt nicht, ja, er hat jetzt kein 150 Rohpunkte-Ding gedroppt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir wollen direkt reinstarten. Ja. Diese Montagsepisode wird immer ein bisschen knackiger sein. Wir wissen auch noch nicht genau, ob wir die jede Woche machen. Ich habe eben schon im Pre-Intro gesagt, die Leute können uns sehr, sehr gerne Feedback dalassen, ob sie das überhaupt cool finden, ob sie sagen, nö, so eine Episode in der Woche ist irgendwie angenehmer. Einfach, wie gesagt, gerne Insta-DMs oder hier in diesen Spotify-Podcast-Kommentaren, die lesen wir auch immer durch, gerne Feedback dazu dalassen. Wir wollen einfach direkt reinstarten. Wir gehen noch nicht auf unser Spieltag ein, etc. Das können wir alles in der Mittwochsepisode machen. Wir wollen einfach nur darauf eingehen, wie ist der Spieltag gelaufen aus Kickbase-Punkte-Sicht, wie sind die Matchups abgelaufen. Und weil es sich jetzt an dem Wochenende ergibt, haben wir uns als größeres Thema rausgesucht, dass wir innerhalb der bisschen prekären Matchups auch über die Big Boys reden, die am Ende vielleicht nicht gespielt haben, wo die Leute jetzt gerade vielleicht vor ihrem Handy sitzen und keine Ahnung haben, was sie mit einem Rafa Guerrero, mit einem Jan Kuto, mit einem Willi Orban, mit einem Openda, Šeško, you name it, machen wollen. Und darauf wollen wir heute dann insbesondere während der Matchups reingehen. Ich würde sagen, wir gehen der Reihenfolge nach und starten mit dem Freitagabendspiel. Das war natürlich Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Und Jakob, wie hast du es wahrgenommen, das erste Spiel? Ich habe es ja im Watchalong geschaut. Wie hast du überhaupt geschaut und wie ist es gelaufen?
Also ich habe es alleine geschaut zu Hause. Sad. Nee, yes. Aber also ich schaue generell am liebsten alleine irgendwie, ich weiß auch nicht. Zumindest Spiele jetzt bei Bayern spielen, kann man sich mit Kollegen mal treffen, wenn es um was geht oder ein cooles Spiel ist. Aber sonst, ich weiß nicht, ich fühle das einfach alleine zu schauen und ein bisschen mich halt zu konzentrieren. Und da nicht irgendwie die ganze Zeit komisches Gelaber zu ertragen, sag ich mal.
Also wenn man ja zum Beispiel mit Paul ein Watchalong macht, ne, dann das kann man sich ja nicht geben. Also, nee.
Wenn ein Spieler hat, wird er nur gehypt und sonst kommt da nichts bei rum. Ja, aber also jetzt zum Spiel. Ich muss sagen, Gladbach hat mich überrascht und Leverkusen ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Ich meine, es war ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich sagen. Gladbach hat jetzt nicht, war jetzt nicht so dominant im Ballbesitz oder so. Ich meine, das ist ja, muss ja nicht sein damit, dass es ausgeglichen ist, aber was sie für Situationen hatten im Spiel und wie sie mitgespielt haben, fand ich es eigentlich relativ ausgeglichen. Leverkusen auch nur 58% Ballbesitz und erwartete Tore auch nur 2,7 laut FotMob und Gladbach 1,6.
Ne? Das muss man auch mit
einrechnen. Ja, eben. Ja, also war sehr ausgeglichen, hätte ich nicht gedacht. Und ich fand jetzt Leverkusen nicht mehr so effizient vorm Tor oder allgemein so offensiv stark wie davor. Diese Ballbesitzpassage mit den richtig schönen kleinen Dreiecken, die sie immer gebildet haben und da schnell ihre Pässe spielen, die hatten sie ja auch ein paar Mal, aber jetzt nicht so extrem wie letzte Saison. Und Gladbach hat einfach gut mitgespielt und ja, ein gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so hochhängen sollte, weil Gladbach schon immer gegen gute Mannschaften ganz, ganz gut mitgehalten hat. Deswegen würde ich da ein bisschen aufpassen bei Gladbach, aber allgemein, abgesehen von der Verteidigung bei Gladbach, also Stöger und Kleindienst, Paul und Tobi, die zwei Lieblinge, schon wahrscheinlich nach dem ersten Spiel, die kann man auf jeden Fall auf dem Zettel haben und die werden immer gut punkten und die werden auch richtig Bock machen. Und bei Leverkusen, ja, braucht mal, was sagst du erstmal, wie du das Spiel fandest, bevor wir jetzt bei Leverkusen, weil da müssen wir, glaube ich, ein bisschen intensiver drauf eingehen.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Aber du hast schon vieles gesagt, wo ich auf jeden Fall mitgehen würde. Du hast gesagt, Leverkusen war nicht so effizient. Ich würde sagen, die waren mega effizient. Also gefühlt, die ersten zwei Schüsse waren beide drin. Das Ding von Wirtz war drin, das Ding von Xhaka war drin.
Ja, ich meine, nicht effizient mit den Abschlüssen an sich, sondern
ja,
genau.
Dass sie nicht halt so wie letztes Jahr.
Offensiv-Output war ja viel, viel, also aus den Chancen oder aus den Ballbesitzpassagen haben sie so wenig Torschüsse überhaupt kreiert, meine ich damit, da habe ich blöd formuliert, sorry.
Ich wollte es nur nochmal aufgreifen, weil ich habe schon die Kommentare gesehen, deswegen, ich weiß schon, was du gemeint hast, wir haben auch schon drüber geschnackt gehabt. Nee, gehe ich voll und ganz mit, also das ist normalerweise, wenn man genau an dieses Spiel vor fast genau einem Jahr, es war quasi eine Woche später, zurückdenkt, da haben sie auch in Gladbach gegen Gladbach gespielt, obviously, und haben das Ding mit 3-0 gewonnen und haben die wirklich an die Wand geklatscht. Gladbach auch wohlgemerkt, offensiv vor allem damals noch viel, viel, viel schwächer. Aber ich gebe dir voll recht, also ich fand, es war erstaunlich, wie viel die zugelassen haben, wie viel sie auch an Ballbesitz dem Gegner übergeben haben, weil das war ja letztes Jahr eine Sache, immer direkt gegen Pressing und Ballbesitzdominanz und ja, Xhaka hat gefühlt 300 Touches in dem Spiel. Das hat mich auch überrascht gehabt auf jeden Fall. Kurz zu Gladbach, ich glaube, die können wir deutlich schneller abhandeln als Leverkusen. Also ich fand Stöger und Kleindienst wirklich herausragend gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass die da wirklich einen ganz anderen, ja, du hast eben schon gesagt, Vibe in die Mannschaft reinbekommen. Mit Paul, seinem Liebling und meinem Liebling. Das ist einfach auch so vom Mindset her und von allem drum und dran so viel stärker als das, was da letztes Jahr rumgelaufen ist. Ne? Auch wenn ich ihn über alles liebe, aber ein Cvancara ist keiner, der vorweg geht, der die Mannschaft mitnimmt, der auch mal ein bisschen dreckig ist. Genau dasselbe gilt für den Stöger. Das haben die einfach letztes Jahr nicht gehabt. Es ist jetzt gerade eben wieder der Link gekommen mit Bernardo. Also die brauchen ganz, ganz, ganz dringend noch einen Innenverteidiger. Aber wenn der kommt, dann kann ich mir echt vorstellen, dass diese Gladbacher Mannschaft wirklich sehr gefährlich sein kann. Europa sehe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich, aber mal eine solide obere Tabellenhälfte wäre, glaube ich, nach der letzten Saison ein absoluter Erfolg für die Borussia.
Ja, gehe ich auch mit. Wie man vielleicht noch bei Gladbach kurz nicht jetzt komplett hervorheben kann, aber noch empfehlen kann für Kickbase, ist einmal Weigl, der Kickbase-Punkte technisch einfach gut ist. Der hat solide gespielt, wie Gladbach auch. War jetzt nicht herausragend, aber Kickbase-technisch hat er einfach gut Rohpunkte gesammelt und das auch gegen Leverkusen. Also ich glaube, der würde auch ganz, ganz Spaß machen. Und Netz muss man auch noch herausheben, finde ich, weil er hat jetzt 74 Punkte gemacht bei der 3-2-Niederlage, was ja auch eigentlich sehr solide ist oder sehr gut fast schon gegen Leverkusen und auch 5 von 7 Bodenzweikämpfe gewonnen hat gegen Frimpong, meistens auch, der ja sehr, sehr trippelstark ist. Also ja, ist defensiv stabiler geworden und ich glaube, der könnte auch ganz cool für Kickbase sein, wenn man Bock noch auf den Gladbacher hat. Also die zwei würde ich auch noch ein bisschen so leicht empfehlen, aber natürlich Stöger Kleindienst ganz, ganz oben und die zwei dann so mittelmäßige Spieler, die man gut reinstellen kann.
Ja, Netz würde ich sogar noch ein bisschen mehr rausheben, weil der halt nur 10 kostet, weil der ist fast bei 15 schon. Klar, man hat immer auch so ein bisschen diese Elfmeter im Hintergrund, aber er hat in dem Spiel, glaube ich, 6 oder 7 Ballgewinne gehabt. Allein das sind halt schon knappe 30, 35 Punkte. Also da war auch einfach viel zu tun für ihn. Er ist jetzt halt nicht so der Weigel, der immer beim BVB war. Ich glaube, den Spielaufbau wird dann doch primär in Kevin Stöger übernehmen. Also den finde ich dann fast schon ein bisschen zu teuer, aber bei Netz gehe ich voll und ganz mit. Gut, wollen wir mal zu Leverkusen kommen, wo wir mit Sicherheit auch das ein oder andere Problemkind finden. Ich glaube, vom generellen Ding her, wir haben es jetzt schon gesagt gehabt, es war nicht so krass dominant wie letztes Jahr. Insgesamt natürlich siehst du immer noch, diese Mannschaft trieft vor Qualität und vor Mentalität, also das werden die auch nicht verlieren. Wenn man das dann nach dem Freitag hieß, es dann bei mir auch im Chat, im Stream, beste Grüße an alle, die dabei waren, so ja, das ist keine Meistermannschaft und so, ja, und dann kam Bayern am Sonntag und hat wahrscheinlich noch weniger überzeugt, aber da kommen wir später zu. Die waren schon trotzdem verdammt gut. Gladbach hat halt einfach wirklich ein super Spiel gemacht und es war auch erst das erste Spiel der Bundesliga, da fehlt noch so ein bisschen diese Eingespieltheit, also da würde ich mir jetzt dahingehend schon mal nicht den Stress machen. Deswegen würde ich sagen, können wir ein bisschen mehr auf Personalien eingehen. Dreierkette, die steht. Kostunu wird ja auch noch mit einem Abgang gelinkt die ganze Zeit. Glaubst du, die bleibt so genau? Also genau so größtenteils alle Spiele bestehen?
Ja, ich denke schon, wenn Kostunu geht, auf jeden Fall.
Und wenn er bleibt?
Ja, wenn er bleibt, dann wird es halt die Rotation geben mit Hinkabit und Kostunu hauptsächlich und Tabsoba, glaube ich, auch ab und zu und Tah wird halt wieder fast alle spielen.
Ja, auch gerade für den Kickbase-Saisonstart wäre mir dann Hinkabje, solange Kostu nur noch da ist, vielleicht sogar ein bisschen zu teuer für dieses Potenzial, dass er nochmal rausrotieren könnte, weil er auch der vom Punktebild her, der in der Innenverteidigung ist, der da so ein bisschen abfällt. Aber ich glaube, Jonathan Tah, ich gehe mittlerweile nicht mehr davon aus, dass er wechselt. Und selbst wenn er zu Bayern wechselt, dann ist er immer noch ganz geil in Kickbase, deswegen kann man schon kaufen. Und Tabsobas dann immer noch, jetzt mittlerweile auch eine absolute Kaufempfehlung. Also die beiden kann man da, glaube ich, ohne Probleme reinstellen. Radetzky hat auch ziemlich gute Punkte gemacht, lag aber auch viel daran, dass Gladbach da offensiv gut mitgespielt hat. Dann kommen wir zur ersten Personalie, wo wahrscheinlich viele sehr traurig waren. Also erstmal Wingbacks, ganz kurz, Grimaldo sowieso gesetzt, aber Frimpong ist ja jetzt ja safe da und wird auch nicht gehen. Das heißt, Teller, falls ihr noch Besitzer seid, es tut natürlich weh, aber den könnt ihr, glaube ich, abgeben. Da wurde ja noch nicht mal eingewechselt jetzt in dem Spiel. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und eine Personalie, die im Vorfeld viel gehypt wurde und auch bei mir in den Kommentaren immer wieder geschrieben wurde, dass ich den nicht so schlecht reden soll, ist Alex Garcia. Andrich hat gespielt, ganze 82 Minuten, wurde dann erst ausgewechselt. Es ist halt meiner Ansicht nach genau das eingetreten, was ich gesagt habe, dass halt einfach Xhaka und Garcia viel zu ähnlich sind vom Player-Type. Wenn du einfach zwei Spieler spielst, die da sehr viel im Ballaufbau oder im Spielaufbau unterwegs sind, dann raubst du dir halt komplett die Vertikalität bezüglich Läufen. Das ist halt so ein bisschen geiler gelöst, weil Andrich so ein bisschen die Arbeit gegen den Ball machen kann und Granit Xhaka dann den Spielaufbau. Das passt einfach besser zusammen. Und wenn Palacios zurück ist, dann wird er den Posten nochmal absolut sicher haben. Und das bestätigt für mich auch immer noch nur, dass Garcia einfach derjenige ist, der Xhaka entlasten soll. Der wird mit Sicherheit auch viel Spielzeit bekommen, aber wäre jetzt keiner, wo ich keine 20 Millionen für zahlen würde.
Ja, kann ich, glaube ich, nur so bestätigen. Also ich hätte ja auch Garcia im Team, weil ich halt einfach die Aufstellung einsehen konnte und dann das Risiko gegangen bin. Ich hatte ja trotzdem in 8 Minuten Netto-Spielzeit sozusagen über 40, ich glaube 46 Punkte gemacht. Also ist trotzdem sehr punktepotent und wenn das Spiel nicht so knapp ist, dann wechselt Alonso eigentlich auch immer öfter. Der hat jetzt nur 3-mal gewechselt, einmal in der 65. und 2-mal in der 82. Also wenn es dann in die Doppelbelastung geht, dann wird Garcia auch mehr Spielanteile haben und da ist er für 19 Millionen. Okay, aber jetzt für den Anfang ist er halt einfach zu teuer dafür, dass er nicht sicher gesetzt ist oder allgemein ab und zu Spiele wahrscheinlich bekommt. Aber sonst jetzt in 3-4 Wochen kann man ihn sich gut mitnehmen, wenn man ein bisschen Geld hat, weil ich glaube, auch als Einwechselspieler, wenn er 30 Minuten spielt, vor allem wenn dann die Dreifachbelastung losgeht, könnte er echt cool sein. Aber so hast du ja schon gesagt, Xhaka plus Andrich oder Palacios wird, glaube ich, größtenteils spielen.
Ja, also das ist halt, wie du schon gesagt hast, in 3-4 Wochen, ich rede ja immer so von der zweiten Big-Boy-Welle. Da kann man sich auf jeden Fall eintüten, gerade in größeren Ligen, wenn dann so die, bei uns sind jetzt zum Beispiel noch ein paar andere Spieler da, wie ein Grifo oder ein Kramaric, die will ich trotzdem noch ganz klar präferieren, aber wenn so diese Riege an Spielern weg ist, dann kann man auf jeden Fall auch mal auf einen Alex Garcia gehen. Weil, und auch da sind wir wieder beim Thema, bei Leverkusen wird dieses Jahr brutal viel rotiert werden. Und auch ein Garcia wird seine Spiele bekommen, wo er 90 Minuten in der Bundesliga macht und dann wirklich wie ein Granit Xhaka punktet. Ihr könnt euch auch mal das Punktebild von ihm letztes Jahr bei Girona ansehen. Also der ist schon ein perfekter Kickbase-Spieler. Allein wie du sagst, jetzt in den 8 Minuten gefühlt 80 Pässe gespielt, das ist Wahnsinn. Also der wird auf jeden Fall seine Relevanz haben, jetzt für die erste Welle, aber für mich keine Attraktivität. Halbposition, ja, also wird sowieso gesetzt, klar, Stürmer, Boniface, war zwar wieder so ein bisschen der Classic Boniface, also super viele Aktionen, aber wenig Präzision dann im finalen Produkt. Ich will aber auch gar nicht, dass hier wieder Diskussionen losgehen. Ja, Schick muss spielen, weil der ist effizienter. Das finde ich völliger Bullshit. Boniface ist so vom reinen Player-Type, von der Athletik, vom Körper her. Der kommt einfach in ganz andere Situationen rein. Und auch das Spiel hat, obwohl er nicht wirklich brillant war, für mich gezeigt, dass er ganz klar der Nummer 1-Stürmer sein würde. Und ich mir da auch keine Gedanken machen würde als Boniface-Besitzer.
Ja, sieht man ja auch wieder in den Auswechslungen. Also erst an 82. runter ist das Spiel dann schon eher auf Ergebnis halten gewesen war mit... Oder halt noch ein Lucky Punch zu machen mit Adli dann rein. Aber also wenn Boniface und Schick 50-50 wäre oder Boniface und Adli oder was auch immer, dann wäre er früher als 82 gekommen, weil da war es halt noch nicht in, oder war es noch, da musste Leverkusen noch was machen bis dahin und dann hat er ihn auch draufgelassen. Dann sieht man schon, dass er ja die Nummer 1 da vorne bleiben wird erstmal. Halbpositionen sind da, glaube ich, ein bisschen spannender. Also kann man außen vor lassen, aber ja. Hofmann, ja, wie hat dir Hofmann gefallen? Hat er gegen Gladbach jetzt gespielt? Ist ja eine Gladbach-Legende schon fast. Denkst du, er hat gespielt, weil es gegen Gladbach ging? Oder ja, genau. Ist er da die
Das ist auch mein Call. Die haben in Gladbach gespielt. Das spornt ja auch immer so ein bisschen an. Ich habe schon den einen oder anderen Podcast gehört, wo auch Ex-Profis erzählt haben, gegen den Ex-Verein ist man auch im Profibereich halt einfach doppelt und dreifach motiviert, weswegen die Trainer einen da gerne nochmal reinwerfen. Er kennt ja auch noch viele Spieler. Er weiß zum Beispiel auch jetzt, wenn er einen tiefen Lauf startet, wie sich ein Itakura bewegt, wie sich ein Elvedi bewegt. Wie sich auch ein Skelly bewegt, da war er auch noch da. Das macht einfach Sinn, weil er einfach so ein bisschen auch die Strukturen kennt. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass er gestartet ist, plus dass Adli halt im Supercup gestartet ist. Und ja, Alonso wird das auch wenn es furchtbar ist für alle Besitzer, wie letztes Jahr in der Saisonendphase machen, dass er einfach wahnsinnig viel durchrotieren wird und dann Jonas Hofmann da auch viel abbekommen wird. Ich fand ihn aber komplett unsichtbar. Also letztes Jahr war Leverkusen die Invincibles. Jonas Hofmann war der Invisible in dem Spiel. Katastrophe. Also er war wirklich gar nicht auf dem Platz. Das ist auch dann gerade auch für den Marktwert absolut nicht wert. 23 Millionen, nee. Also da würde ich tausendmal lieber einen Alex Garcia holen.
Ja, gehe ich auch komplett mit, wollte ich auch nochmal sagen. Also Hofmann hat mir auch gar nicht gefallen, auch wenn er mal sichtbar war oder fast sichtbar war, dann war er irgendwie zu langsam, hat unmotiviert gewirkt und ein bisschen einfach schon, als ob er einfach ein bisschen zu alt wäre für das Tempo so oder das Tempo nicht hat. Auch ein paar... Ich glaube, ein, zwei Situationen gehabt, wo ein Schritt schneller gewesen wäre, dann wäre eine gefährliche Situation gekommen oder so. Da war einfach so, weiß nicht, hat ein bisschen langsam gewirkt und nicht so richtig frisch. Deswegen, also der hat mir auf jeden Fall am schlechtesten gefallen bei Leverkusen und den würde ich auch auf keinen Fall empfehlen für die nächsten Spiele.
Jo, kann man, glaube ich, genauso stehen lassen. Ich würde sagen, wir haben ja alles abgefrühstückt. Wir wollen mal weitergehen, dass wir nicht nur über Leverkusen schnacken, aber da eben die Leute da viele Aktien haben. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Jetzt, Hofmann, haben wir jetzt beide gesagt, würden wir abgeben, würdest du einen Adli behalten? Wäre das jemand, auf den du Bock hättest? Ich glaube, er kostet so 16 Millionen ungefähr. Ich kann mal nachschauen. Steht bei 17,5 Millionen.
Ja. Also Bock persönlich hätte ich nicht auf so jemanden, weil das Geld halt einfach zu teuer ist. Aber wenn man jetzt nicht so gute Alternativen hat, dann hätte ich lieber einen Adli als einen Hofmann auf jeden Fall. Kann man es auch mal riskieren nächstes Wochenende. Aber auch von der Position würde ich jetzt zu dem Zeitpunkt eher die Finger ein bisschen lassen.
Genau, da gehe ich voll und ganz mit. Gut, dann gehen wir weiter zum ersten Spiel in der Konferenz. Das war Mainz gegen Union. Gibt es hier großartig was? Also, wenn ihr so ein bisschen auch über das Spiel was hören wollt, wir versuchen das hier ein bisschen anders zu machen als mein Bundesliga-Rückblick. Den findet ihr auf YouTube. Der kommt jeden Montag um 10 Uhr online. Da rede ich wirklich auch über jedes Spiel. Also, da wird auch nichts geskippt. Jetzt in dem Format, so wie wir es uns aktuell vorstellen, wollen wir eher so ein bisschen... Die meisten von euch werden keine großen Fragen zu Mainz Union haben. Wisst ihr? Dann macht es jetzt auch keinen Sinn, dass wir hier groß irgendwas erzählen. Das heißt, die Spiele, da skimmen wir so ein bisschen drüber und bleiben dann eher bei den Spielen hängen, wo wir ein bisschen mehr erzählen können. Bei dem Spiel, was ich auf jeden Fall interessant fand, war, dass beide Mannschaften halt deutlich offensiver gespielt haben, als ich es gedacht hätte. Also auch beide, Zentner hat ja eine 200 gedroppt, Renault auch über 100 Punkte gemacht und beide halt, wie gesagt, ohne Sieg und ohne zu Null Bonus. Das ist für Torhüter schon ja, absurd, vor allem, dass Union bei einem anderen Torhüter 200 Punkte forciert, ist irgendwie wild. Ich glaube aber, ich würde das darauf zuschreiben, dass es halt das erste Saisonspiel war und beide Mannschaften halt noch 0 eingespielt sind. Dass beide Mannschaften keine Offensivmonster sind, hat man trotzdem gesehen, weil halt die Abschlussqualität nicht die höchste war. Für mich jetzt aber keine wirklich großen Erkenntnisse in dem Spiel, außer dass leider das eingetreten ist, was wir auch vor der Saison gesagt haben mit Maxim Leitsch, dass der eine tolle Vorbereitung gespielt hat, aber einfach dauerhaft angeschlagen ist, immer wieder kleine Verletzungen hat. Mainz müsste da dringend nochmal nachbessern, weil du willst nicht mit einem, keine Ahnung, wie alt der Mann ist, ich hätte mal so 34 getippt, 34-jährigen Bell da durch die Saison gehen, auch wenn er es in dem Spiel solide gemacht hat. Aber viel mehr gibt es dann für mich bei beiden Mannschaften nicht wirklich zu sagen.
Ja, da haben sich auch viele allgemein nicht beschwert, aber halt gewundert, dass sehr wenige Punkte bei dem Spieltag rumgekommen sind, vor allem Rohpunkte. Es gab natürlich ein paar Ausnahmen, aber hier auch fast keine Rohpunkte, außer halt so Namiri, der natürlich ein Rohpunkte-Gott ist, aber sonst das ganze Team bei Mainz oder Union keine Rohpunkte gesammelt, aber das kommt einfach davon, dass, wie du schon gesagt hast, das erste Spiel, beide sehr offensiv und nicht richtig eingespielt und halt so ein wildes Spiel mit viel Schlagabtausch und keinen richtigen Ballbesitzpassagen oder so Drucksituationen, wo man viel Punkte sammeln konnte. Und deswegen, also es wird noch ein bisschen besser und ich glaube, der Spieltag war allgemein einfach sehr punktearm von den Rohpunkten zumindest, außer bei zwei, drei Matches. Und da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass das System, Punktesystem irgendwie anders ist oder so. Das war halt einfach der Spieltag, der erste Spieltag, das passiert halt ab und zu, dass mal die Matchups so sind, dass nicht so viele Punkte bei rumkommen. Da jetzt auch keine Panik bekommen. Also auch ein Sano, der jetzt sehr gehypt wurde davor, hat jetzt auch nicht gut gepunktet. Aber ich glaube, wenn Mainz da solide einen Sieg holt, dann wird er auch seinen grünen Balken einfahren. Und da muss man einfach ein bisschen, ja, die Füße stillhalten. Sonst, glaube ich, gibt es da, wie gesagt, keine großen Überraschungen. Noch eine Frage an dich hätte ich mit Skarke und Benesch. Denkst du, die kriegen eine Chance nach Assist und Tor nach Einwechslung und gut Schwung reingebracht? Oder denkst du, es waren halt einfach so Einwechselimpuls und wird auch weiterhin auf der Bank bei dir bleiben? Oder sind die ganz interessant für Kickbase als kleine Gamble-Spieler?
Skarke für mich auf jeden Fall nicht. Der ist so die Definition von einem Super-Sub. Also der wird immer wieder einfach durch das, was er liefern kann von der Bank, auch da einfach einen geilen Mehrwert bieten. Lascho Benes im Umkehrschluss finde ich deutlich interessanter. Also der hat auch rein qualitativ eigentlich definitiv was in der Startformation zu suchen. Das war auch was ich vor dem Spiel direkt kritisiert habe, weil ich nicht verstanden habe, dass man dann aus dem Nichts einen Lukas Thuissard reinschmeißt, obwohl eigentlich nur die Frage war, spielt Benes oder spielt Werthessen? Und dann geht man plötzlich irgendwie, ja, ich will schon fast altes Union-Ding sagen, dann nochmal mit einem zentralen Mittelfeldspieler mehr rein. Das passt eigentlich auch nicht so wirklich zu Svensson. Ich würde Benesch mal auf dem Zettel haben, weil der auch einfach ein unglaublich geiler Kickbase-Spieler sein kann. Er spielt halt leider bei der wohl unattraktivsten Mannschaft für Kickbase-Punkte. Also er kostet auch nicht wenig. Ich glaube knappe 10 Millionen. Mir persönlich wäre auch eher der Gamble nicht wert, aber deutlich eher als beim Skarke.
Ja, ist er auch dann der Standardschütze wahrscheinlich. Also schießt fast alles. Deswegen Union mit Standardstärke, vielleicht wenn Duki vor allem noch bleibt. Und Vogt ist auch nicht schlecht nach Standards in der Luft. Kann man, glaube ich, gut den Gamble eingehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Sonst ist da nicht so interessante Sachen dabei. Und zu dem guten Paul sozusagen, der jetzt heute nicht dabei ist leider, nach Augsburg, der im Stadion war. Ich wollte mit Paul eventuell das Spiel schauen. Ich habe es aber nicht geschafft, weil ich gerade noch im Umzug bin oder war und da die Küche noch nicht ganz fertig war. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft. Aber Paul war, wie gesagt, da. Weil Werder Bremen da gespielt hat und der im Süden gerade im Urlaub ist, deswegen hat es sich ergeben. Willst du die Sprache dich kurz abspielen oder soll ich das machen?
Ich spiele sie gerne ab, ich glaube, bei mir kommt das besser rüber von der Qualität. Ja. Ich habe parallel nochmal rausgesucht, weil du eben gesagt hast, die Leute sagen, ey, neues Punktesystem. Nee, bei Union und Mainz haben die einfach, ich glaube, 350 Pässe max gespielt. Wenn man das mal jetzt mit Dortmund vergleicht, die wirklich geile Rohpunkte gemacht haben, die haben über 700 gespielt. Also das ist halt einfach bei so ein bisschen, in Anführungszeichen, kein Disrespect, so bei so niederklassigen Matches oftmals so, dass da wirklich gar keine Rohpunkte bei rumkommen. Es war ja auch genau dasselbe bei Heidenheim-Pauli, wo wir später auch nicht wirklich groß drüber reden werden. So, kurz zu Bremen-Augsburg. Ich spiele mal gerne die Audio von Paul ab.
Ja, wunderschöne Grüße aus meinem Urlaub, aus Oberstdorf. Hier ist alles in allerdichtesten Paul-Nebel gehüllt. wie man vielleicht bei den Stories mitbekommen hat, war ich mit dabei bei dem Spiel Augsburg gegen Bremen. Und nur kleines Feedback dazu oder so meine Sicht der Dinge. War generell ein ziemlich wildes und ja, schwer greifbares Spiel. Augsburger, die mir rausgestochen sind, waren auf jeden Fall die Innenverteidigung. die mir in Kickbase wahrscheinlich trotzdem ein bisschen zu teuer wären. Also Provoleo und Schlotterbeck richtig tollen Job gemacht, im Gegensatz zu den Außenverteidigern, über die echt fast jede Bremer Chance eingeleitet wurde. Also Janulis hat mir nicht besonders gut gefallen und besonders Pedersen hatte seine Seite echt nicht wirklich im Griff. Auch Torwart Labrovic für sein Geld mir schon fast zu fehleranfällig. Sonst im Sturm, besonders Tietz und Desende, guten Job gemacht. Bei Tietz würde ich locker sagen, der macht 6-7 Vorlagen die Saison. Also hat richtig geil gespielt und immer wieder toll abgelegt. Ziemlich coole Ansätze. Bei Bremen besonders Weiser und Schmied, wie letzte Saison, nur gefühlt noch ein Ticken besser. Also die werden, glaube ich, richtig aufdrehen. Dux hat mir auch gut gefallen, bis auf sein Solo halt, wo er sich den Ball zu weit vorlegt. Aber sonst war das echt eine grundsolide Leistung. Defensiv natürlich irgendwie, weiß ich, zu viele Fehlpässe. Eben genau die Sicherheit, die man sich erarbeitet hat, nicht so wirklich am Start. Und noch kurz zu Top, weil denen sicher auch viele zugelegt haben. Ich würde trotzdem weiter belieben, in dem Spiel sah einfach unglücklich aus, oft die falsche Entscheidung getroffen, aber man hat nicht unbedingt jetzt das Gefühl gehabt, okay, das wird in Zukunft noch so weitergehen. Ich glaube, der Junge hat viel Potenzial, genauso aber auch wie Justin Jinma. Ich glaube, das wird ein ziemliches 50-50-Ding von der Spielzeit her. Deswegen, vielleicht tendenziell wegbleiben, aber ich behalte Top. So, jetzt viel Spaß weiter mit den anderen beiden Pappnasen und dann bin ich hoffentlich spätestens nächste Woche auch wieder mit am Start.
Also mir hat die erste Audio von Paul, die er in einem Wasserfall aufgenommen hat, deutlich besser gefallen. Die hätte ich sehr gerne abgespielt, aber dann werden die meisten abgeschalten. Ja, erstmal Kuss an Paul, geile Analyse. Ihr habt live im Stadion gesehen, da sieht man die Sachen ja nochmal ganz anders als vom Fernseher, auch allein wegen der Kameraperspektive. Ich habe ehrlicherweise gar nicht so viel zu adden. Also eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, war bei Augsburg das, was ich im Vorhinein gesagt habe, dass sie das Spiel halt extrem zentrumsbasiert spielen und dann halt eigentlich über die Außenverteidiger dort geile Offensivaktionen starten können. Problem war, im DFB-Pokal hat Pedersen das eigentlich ganz gut gemacht. In dem Spiel war er wirklich katastrophal. Also da freue ich mich in Anführungszeichen auch drauf, wenn Marius Wolf da seine Chance bekommt, der jetzt für Janulis eingewechselt wurde. Ich weiß nicht, wie Pedersen das immer wieder macht, da konstant irgendwie Relevanz zu haben. Aber ja, ich denke, auf kurz oder lang wird da Wolf und Janulis das Partner-Duo sein auf den Außen. Und gerade gegen schwächere Mannschaften kann das schon ziemlich gut sein. Jetzt in dem Spiel gebe ich Paul aber vollkommen recht. Da haben sie nicht wirklich geschafft, die Bremer Wingbacks zu überspielen. Also diese Halbräume dahinter haben sie nicht geschafft zu finden, wo Bremen letztes Jahr ziemlich anfällig war. Und zu Bremen selber, ja, also punktemäßig gibt es ja auch nicht so viel zu erzählen. Augsburg ist auch einfach eine Mannschaft, gegen die man schwer Punkte machen kann. Ich habe nicht wirklich was aus dem Spiel gelernt, muss ich ehrlich sagen. Das, was Paul gesagt hat mit Tietz, gehe ich auch voll mit. Ist ein richtig geiler Kicker. Hat es auch in dem Spiel geil gemacht und wurde trotzdem in der 66. ausgewechselt. Aber ich persönlich glaube nicht, dass Meunier da spielen wird. Ich denke, Tietz und Esende wird die First-Choice-Sturm-Selektion sein bei den Augsburgern. Das macht auch meiner Ansicht nach deutlich mehr Sinn.
Ja, das haben wir auch schon bei den Vorbereitungen, bei den Teamanalysen ja gesagt, dass Tietz und Esende wahrscheinlich spielen werden und die auch cool für Kickbase sind. Da würde ich auch weiterhin dran glauben. Hat man ja gesehen, haben beide sehr Bock gemacht. Auch Esende, diese Wucht, die er mitbringt, einfach cool. Auch ein paar coole Aktionen gehabt, wo er dann schnell zum Torabschluss gekommen ist oder unbedingt ein Tor machen wollte, was ja auch immer sehr, sehr gut für Kickbase ist. Bei Werder habe ich jetzt auch nicht viel noch hinzuzufügen. Das Einzige ist, also ich hätte lieber einen Chin mal in meinem Team. Ich finde den einfach, der hat letzte Saison schon gezeigt, was er kann und Top ist halt so ein, noch ein junger Spieler oder entwicklungsfähiger Spieler, aber diese Vorbereitungsspiele, die werden oft ein bisschen zu genau unter die Lupe genommen und da ein bisschen zu viel gehypt. Denn ich war letztes Jahr mit Kovnatski auch in so einem Boot, der gar nichts gemacht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass Top ganz so irrelevant wie Kovnatski wird, aber einen Schinmer hätte ich da deutlich lieber und da sehe ich auch eine kleine Breakout-Season bei dem immer noch. Deswegen das vielleicht noch hinzufügen, aber sonst glaube ich alles, wie Paul schon gesagt hat. Das Einzige, was ich noch in Kickbase ein bisschen als relevant sehe, ist Florian Neuhaus. Engels sollte ja vielleicht sogar jetzt noch wechseln. Die sind schon einig, Engels mit dem neuen Club, ja. Ich habe jetzt aber nicht den Club, ist jetzt egal, könnt ihr ja dann selber nachlesen. Auf jeden Fall sind die sich einig, die Ablösesumme muss nur noch mit Augsburg verhandelt werden. Also wenn die ihn nicht gehen lassen wollen, dann könnte er auch noch bleiben. Aber falls er geht und Neuhaus Celtic wirklich kommen sollte, dann hat man halt so ein Amiri 2.0, natürlich nicht so extrem, aber so ein bisschen kleiner. Ein Spieler mit viel Qualität bei einem bisschen kleineren Verein, der dann gleich spielen könnte, ist, glaube ich, immer ganz cool für Kickbase. Ich würde jetzt keine Amiri-Punkte erwarten, aber ich glaube, wenn Neuhaus dahin wechseln wird, zum einen Kickbase-relevant wegen dem Marktwert, weil die sehr ordentlich steigt und sonst kann man den, glaube ich, auch ganz gut ins Team packen. Der wird so Arne Meyer-Niveau von den Punkten haben, jetzt nicht einen 100-Plus-Schnitt fahren, aber so 70, 80 Punkte könnte schon sein, dass der dann bei Augsburg dann abreißt.
Ich dachte gerade schon, du wärst komplett gebrainwashed, weil du ihn heute Morgen gekauft hast. Hier mit Nadim Amiri den Vergleich zu ziehen, ist schon, das ist ja schon fast Königsklasse.
Ich habe ja gesagt, ein kleiner Amiri.
Nein, aber ich habe dir auch direkt unter den Transfer kommentiert, dass es ein richtig geiler Kauf ist. Wenn der wirklich zu Augsburg geht, Flo Neuhaus hat eine Qualität am Ball, die man dann auch mal sehen würde, weil dann würde er wahrscheinlich jede Woche 90 Minuten spielen. Und man erinnert sich an die Gladbach-Spiele, wenn er mal eine Zeit hatte, wo er auch konstant spielen darf. Auch letztes Jahr gegen Darmstadt kommt zur Halbzeit rein, entscheidet er das Spiel noch. Das ist schon ein geiler Kicker. Und der Augsburg darf man auch nicht unterschätzen, das ist immer noch eine gute Mannschaft oder eine der besseren Mannschaften in der Bulli. Das kann schon geil sein, also wie du sagst, als kleiner Under-the-Radar-Shoutout auf jeden Fall Flo Neuhaus mal eintüten, sollte wahrscheinlich auch die nächsten Tage anfangen zu steigen. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel und das war vielleicht das größte Upset-Spiel an diesem Wochenende. Der SC Freiburg gewinnt nach sehr guter Vorbereitung gegen den VfB Stuttgart mit 3:1. Und was die Freiburger, kann man von vorneweg sagen, richtig gut gemacht haben. Sie haben Stuttgart zwar schalten und walten lassen, haben aber letzten Endes wirklich in irgendeiner Art und Weise trotzdem geschafft, dieses Spiel auf ihre Art und Weise zu kontrollieren. Und das fand ich super interessant. Also ja, man könnte jetzt auch einzelne Szenen rausschreiben, aber insgesamt sieht man ja auch rein statistisch gesehen, denkst du, Stuttgart hat die an die Wand gespielt. Wenn man das Spiel gesehen hat, dachte man sich aber zu keinem Zeitpunkt, ja, Stuttgart ist jetzt wahnsinnig pressend. Also das, was wir eben bei Leverkusen beschrieben haben, was uns auch so ein bisschen gefehlt hat am Freitag, war bei Stuttgart auch nicht der Fall hier. Das haben sie letztes Jahr jetzt auch nicht überragend gemacht, aber die waren schon sehr drückend. Wenn sie ihren Ballbesitz spielen konnten, wie auch in den Spielen zum Beispiel gegen Leverkusen, dann waren die schon sehr dominant und hier hat das extrem gefehlt. Wobei man dazu aber auch sagen muss, Demirovic, erstes Pflichtspiel, möchte ich nochmal dabei sagen, O fällt die Woche vorher aus, jetzt haben sie ja einen Innenverteidiger von Burnley verpflichtet. El Ghazi war der Mainzer, wie heißt der Mann? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall irgendein Innenverteidiger von Burnley. Und das wird auch natürlich nochmal ein riesiges Asset sein, wenn du einen Angelo Stiller dann aus der Innenverteidigung rausziehen kannst. In Mittelstädt war noch nicht fit. Also es war noch nicht so diese Prime-A-Stuttgart-Mannschaft. Trotzdem, ich möchte hier wenig negativ über Stuttgart reden, sondern eher positiv über Freiburg. Ich habe mir auch heute Morgen direkt Günther mitgenommen. Also für mich war das wirklich wie so ein Wink mit einem Zaunfall, dass ich eine Freiburger Aktie haben will und habe mir dann heute Morgen direkt Günther eingetütet. Ich fand, die haben einfach sehr überzeugend und sehr, sehr, sehr confident gespielt. Was ich auch noch interessant fand, war, dass Adamu 90 Minuten durchgespielt hat. Also da scheint wirklich komplett drauf gebaut zu werden. Das sollte der letzte Indikator sein, dass man da wirklich in Anführungszeichen All-In gehen kann und sich ja voll drauf verlassen kann, dass der Mann auch spielt. Doan hat ein geiles Spiel gemacht. Wie gesagt, insgesamt für mich Freiburg mit einer sehr, sehr guten Leistung und macht mir sehr viel Bock auf die nächsten Wochen. Auch nochmal, bevor Jakob dann seinen Senf dazu abgeben darf, Freiburg-Programm habe ich mir natürlich auch angesehen. Das war nämlich der Indikator für mich, warum ich unbedingt eine Aktie haben will. Man spielt zwar jetzt gegen Bayern, hat aber dann den VfL Bochum, Heidenheim, Pauli, Bremen, Augsburg. Also wirklich 5 Spiele, wenn sie diese Form halten können, wo man theoretisch gesehen vielleicht mit, keine Ahnung, 10, vielleicht sogar 12 Punkten rechnen kann. Ich erwarte da relativ viel von Freiburg, gerade nach diesem ersten Spiel und war da echt von der Leistung komplett überzeugt.
Ja, kann ich nicht so viel hinzufügen. Das eine, Dakil heißt der aus Burnley, der Innenverteidiger, der kommt, der wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen Stabilität oder Breite zumindest reinbringen kann, was ja bei Stuttgart allgemein sehr, sehr gut die Saison oder vor der Saison geklappt hat. Stuttgart war trotzdem Ballbesitz dominant mit 67% Ballbesitz, aber hat nur 0,35 Expected Goals gehabt und Freiburg halt 2,13, also die haben da sehr, sehr verdient gewonnen. Der Ballbesitz ist ja da sehr zweitrangig, wenn die so gut vor ihre Chancen da ausspielen oder Freiburg allgemein Chancen bekommen. Kübler, auch der Goat, Grüße gehen raus an dem Stream.
Fußballgott, bester YouTube-Kommentar. Ja.
Der war natürlich da, wie der Doppelpack.
Der ist einfach gespawnt. Ja. Der hat das Tor gemacht, der hat geguckt, wer ist gerade auf YouTube live und guckt irgendwie Bundesliga. Wo kann ich Kübi mit meinem Kübi-Fußballgott-Account reinschreiben, dass Kübi der Fußballgott ist? So geil, ey.
Ja, auf jeden Fall. Props auch an dich, Tobi, dass du Freiburg da ziemlich weit oben siehst in der Saison. Ich meine, es war das erste Spiel, dann braucht man noch nicht so viel drauflegen, aber trotzdem kann man schon mal hier kleine Props aussprechen, wenn man gegen Stuttgart 3-1 gewinnt, die ja gegen Leverkusen auch schon sehr, sehr gut gespielt haben. Und weil du sagst Aktie, danke. Also ich bin jetzt auch froh, dass ich Ginter behalten habe, der jetzt auch schon 25 Minuten, glaube ich, bekommen hat. Gegen Bayern vielleicht nochmal Einwechslung, vielleicht auch schon Start, 11, 60 Minuten, das sieht man dann erst, aber gegen Bayern kann auch gerne nochmal auf der Bank sitzen und nochmal 25 Minuten bekommen und dann die LSP und danach geht es dann richtig ab mit guten Matchups. Das sollte auch wieder fit sein. Ich glaube, ist ein ganz guter Spieler. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist Touré, der Neuzugang von Stuttgart. Der ist jetzt im Pokal noch nicht mit dabei. Aber danach wahrscheinlich auch gegen Bayern vielleicht kurz mal Einwechslung, dann LSP und dann hat man ja kurz Zeit, ihn ein bisschen ranzuführen. Siehst du ihn relevant für Kickbase oder einfach nur ehrlich, wieder Kaderspieler?
Ich will hier nicht so viel sagen, weil ich es ehrlich einfach nicht weiß. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben spielen gesehen. Er kommt halt schweineteuer in die App und das ist für mich halt, das sagt mir halt, okay, Kickbase denkt, der wird Starter, weil sonst hätte er nicht mit, wäre der nicht mit 16 Millionen da reingekommen, wenn so Referenzspieler im Vergleich unter 10 kosten wie ein Silas oder ein Leveling. Ich glaube persönlich einfach, dass er diese 16 Millionen als Gamble nicht wert ist. Das ist so ein Spieler, ich glaube, da verbrennt man sich dran. Und dementsprechend sage ich direkt von vorne weg, auch wenn ich ihn heute gekauft habe, ich nehme ihn zum Traden mit, aber das ist einfach gerade kein Spieler, den ich in Kickbase kaufen würde.
Ja, würde ich auch mitgehen. Wenn man jetzt halt wie du dann halt wieder verkaufen, sobald das sinkt. Genau. Oder vor dem Spieltag, dann Bayern, dann LSP, dann ja das nächste Spiel und dann kann man ja vielleicht nochmal mitnehmen. Da wird er dann gut gedroppt sein über die LSP, weil gegen Bayern sehe ich da jetzt nicht so viele Punkte, außer er macht wahrscheinlich jetzt ein Tor nach Einwechslung, aber das sieht man dann. Deswegen ja, würde ich auch jetzt nicht so all-in drauf gehen. Aber ich, wie gesagt, also kann ich mich nur anschließen, dass ich auch nicht so viel über ihn weiß, ehrlich gesagt. Deswegen. Vielleicht, wenn jemand da Insights hat, kann uns gerne mal schreiben, dann können wir es noch in die Story packen.
Packen wir gerne, ja.
Ja, aber sonst ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht noch kurz zu Mittelstädt, weil ich glaube, das war gar nicht so groß Thema. Also bei Liga Insider oder allgemein. Du hattest ja die Info, dass Mittelstädt nicht ganz fit war die Woche davor oder vor dem Spiel allgemein und deswegen Kretzig gespielt hat. Weil ich glaube, da gab es schon ein paar Besitzer, die jetzt Panik haben. Aber wenn Mittelstädt fit ist und jetzt vor allem jetzt ohne diese richtige harte Dreifachbelastung wird er natürlich die erste Wahl weiterhin sein auf Linksverteidigerposition.
Ja. Safe, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also, El Bilal Touré letztes Jahr 11 Einsätze in der Serie A, 2 Tore, 1 Assist, 380 Minuten nur gespielt. Also, der kommt ja jetzt nicht zu Stuttgart, auch wenn der 20 Mio Marktwert hat und ist da jetzt konstanter Starter. Ich glaube, wie du eben gesagt hast, das ist der perfekte Ablauf. Ihr holt ihn jetzt mit zum Traden, ihr gebt ihn am Freitag nochmal ab und dann könnt ihr gucken, wie der in 3-4 Wochen dann dasteht. Und da muss man natürlich obviously mehr overpayen, wenn er dann schon mal was gezeigt hat. Aber ich glaube, bis dahin wird der noch nicht so krasse Leistung gezeigt haben, dass man da Fear of Missing Out haben sollte. Generell, ich will uns Props aussprechen, weil wir das gut gecallt haben. Ich glaube, viele haben jetzt richtig Panik, die teure Stuttgarter haben. Also jetzt ein Führich, ein Mittelstädt, ein Karasor, ein Stiller, die wirklich keine geilen Punkte gemacht haben. Es ist eigentlich genau das, was wir gecallt haben davor, dass es jetzt einfach natürlich in einer abgespeckten Variante das Freiburg-Phänomen, was wir letztes Jahr gecallt haben, ist, dass die Spieler einfach von einer unglaublich guten Saison davor profitieren, schweineteuer sind und jetzt für den Saisonstart einfach ein bisschen zu teuer sind, weswegen wir alle auch nicht wirklich Stuttgart in unser Team reingepackt haben. Es wird sich mit Sicherheit auf kurz oder lang auszahlen, die zu haben, aber das... Ja, keine Ahnung, wenn jetzt noch andere Spieler auf dem Markt sind, also ich persönlich hätte kein Problem damit, gerade einen Stiller, einen Karasor, einen Führich, einen Mittelstädt etc. abzugeben für andere Spieler, wenn sich noch was auf dem Transfermarkt ergibt an der Stelle.
Ja, gehe ich auch mit. Haben wir, wie du schon gesagt hast, davor auch schon gesagt und das hat es jetzt nur bestätigt, das Spiel. Dann können wir weitergehen. Hoffenheim gegen Holstein Kiel. Braucht man, glaube ich, auch nicht allzu viel drüber sagen, außer bei Hoffenheim zwei, drei Personalien. Holstein Kiel war, glaube ich, ja, wie erwartet oder leicht überraschend schon fand ich, dass sie überhaupt 2 Tore gemacht haben und allgemein die Abläufe und so haben mir recht gut gefallen bei Holstein Kiel. Also, ja, vielleicht trotzdem nicht ganz so schlecht, wie ich gedacht habe vor der Saison. Also, könnten cool sein, haben auch gut gepunktet natürlich durch 2 Tore. Auch solide Rohpunkte, würde ich mal behaupten, wenn man 3-2 gegen Hoffenheim verliert. Gibt es noch ein paar, mit Eras zum Beispiel, der da hervorzuheben ist, oder Holtby auch, der solide gepunktet hat. Die kann man sich auch gut als Lückenfüller mit reinstellen. Dann Bernhardsson natürlich, wenn man den hat man...
Geile Sau, Alter.
Weiß man Tobi scheinbar. Also hat sich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ist ja krank, wenn man immer so kleine Lückenfüller hat, die dann treffen.
Und dann am nächsten Tag um 450.000 steigen, das ist das Allergeilste.
Ja,
oh.
Ja, verrückt. Ja, und bei, ich glaube, da braucht man nicht viel mehr dazu sagen bei Kiel, außer dass natürlich auch noch mit Weiner ein kleiner Dämpfer war, aber ich glaube, der wird noch seine Punkte sammeln, das wird ja nicht immer passieren. Deswegen, der ist weiterhin, glaube ich, ein ganz guter Torwart. Bei Hoffenheim, Ja, sag.
Ich habe den STSB-Podcast zu Kiel vor ungefähr einer Woche gehört und habe da noch die Aussagen im Kopf. Und das, also im Gottes Willen, das kann immer mal passieren, aber die haben beide, also Janni und der Experte, haben quasi in einem Atemzug gesagt, Weiner wird dieses Jahr nicht einen einzigen Elfmeter verschulden oder einen Fehler vor Gegentor machen. Und dann räumt er einfach im ersten Spiel Bülter aller, keine Ahnung, The Edge WWE Slam ab. Ja, aber wie du sagst, das kann passieren, mein Gott, das ist eigentlich ein super konstanter Torhüter, der wird auf seine Punkte und Leistung kommen. Ich fand's halt nur sehr lustig, musste direkt dran denken.
Ja, also vielleicht jetzt die Chance, wenn man keinen Torwart hat oder einen teuren Torwart, dass man den irgendwie swappt gegen Weiner, weil es bestimmt Menschen gibt, die jetzt den nicht mehr haben wollen, verständlicherweise ein bisschen gebrainwashed sind. Deswegen da greift zu. Ja, bei Hoffenheim Rückrunden grammatisch jetzt schon am Start scheinbar. Ich glaube, den hatte er natürlich den Jackpot gehabt am ersten Spieltag. Ey, Hattrick, Mann, mit fast 400 Punkten. Also,
Kramaric ist so ein Guilty Pleasure-Spieler. Du hast, wenn wir den jetzt kaufen würden, das sagt natürlich jeder, aber wenn ich den jetzt kaufen würde, hätte der morgen wieder 4 Wochen muskuläre Probleme. Das ist so nervig und dann kauft ihn jemand anderes und dann performt der 8 Wochen lang wie der größte Macher. Es ist so dumm, aber ja, da steckst du nicht drin. Gut, wir ziehen weiter zu RB gegen Bochum. Ich habe auch in meinem Rückblick gesagt, das war wahnsinnig enttäuschend von Leipzig. Ich habe da schon sehr groß und breit drüber geredet, deswegen darfst du da gerne beginnen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, natürlich erstmal eine Enttäuschung von RB Leipzig. Man hat natürlich jetzt gedacht, dass zu Null hat man erwartet, das haben sie auch gebracht, deswegen haben die Verteidiger und Gulaschi ganz gut gepunktet, logischerweise. Was viele gebraucht hat, ist, glaube ich, Klostermann, weil der auch bei Liga Insider ohne Alternative gesetzt war. Da ist halt einfach so, wo es halt ärgerlich. Zu Orban kommen wir gleich nochmal. Und sonst war es halt nicht so dominant, wie man gedacht hat. Allgemein nicht so zielstrebend gespielt und Šeško Openda auch nicht das, was man sich erhofft hat. Ich glaube, da haben viele auch in der Championship drauf gesetzt, weil man da bestimmt mindestens ein Tor von beiden erwartet hat. Ich habe es auch im Stream gesagt, weil wir die Konferenz zusammengeschaut haben. Einfach ein bisschen zu verspielt da vorne das Trio mit Simmons, Šeško und Openda, die oft nicht so zielstrebig sind. Wenn da so ein kaltschnäuziger Knipser da vorne drin wäre, ich glaube, das würde Leipzig sehr, sehr gut tun. Aber allgemein, ja, ein enttäuschender Auftritt, auch nicht so gute Rohpunkte gesammelt, abgesehen vom 0-Bonus. Also der Šeško oder Openda, die Stürmer halt, wie gesagt, sind auch keine Rohpunkte-Spieler, aber trotzdem, da hat man einfach mehr erwartet. Seibald auch leicht ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der wird weiterhin spielen, kann man auch sich mitnehmen, aber ja, war nicht so, wie man sich das erhofft hat. Und bei Bochum fand es jetzt auch nicht irgendwie überragend, wie sie gespielt haben. Ich glaube, Leipzig war einfach nur ein bisschen enttäuschend oder schlecht. Und Bochum weiterhin eine schwere Saison haben. Medic muss man auf jeden Fall herausheben. Saugünstiger Innenverteidiger. Hat er mit Abstand am meisten Punkte gemacht.
Beim Kaltstart, der hat gefühlt keine Trainingseinheit mit denen gehabt und spielt direkt Startelf und droppt da so eine geile Performance. Also der war schon wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Ja, also absolute Kaufempfehlung. Hat 100%. Immer noch 54 Punkte in Kickbase. Was ist hier los? At Kickbase, rafft euch mal bitte. Schon 1,5 Tage oder so 54 Punkte, obwohl er schon ewig 84 hat bei den Live-Punkten, weil er nochmal Korrekturen plus 30 bekommen hat. Also 84 Punkte bei einer 1-0-Niederlage kann man, glaube ich, mitnehmen für 5 Millionen. Der wird da auch weiterhin spielen. Deswegen, ja, ich glaube, der Einzige, den man so herausheben kann bei Bochum als Kaufempfehlung.
Ja, Seiwald, ich sage, der spielt auch weiterhin, ist jetzt kein 10-von-10-Spieler, aber auch wenn jetzt der neue Sechser da verpflichtet wurde, ich sage, Nico Seiwald ist da erstmal gesetzt. Der kann natürlich, er ist auch erst 19, der von Atleti da kommt. Den Namen gerade vergessen, hört sich an wie Vertessen, glaube ich. Vermählen, irgendwie so. Egal, auf jeden Fall, ich glaube, Seiwald wird da erstmal gesetzt sein, weil er auch einfach deutlich mehr Erfahrung mit sich bringt. Eine Sache über dich, also erstmal, Mass, würdest du dir als Šeško und Openda-Besitzer Gedanken machen? Ich glaube, Xavi können wir da erstmal rausnehmen.
Als Šeško-Besitzer erstmal nicht, würde ich sagen, weil der Marktwert noch okay wäre.
Ja, wollte genau dasselbe sagen.
Openda war ja vor der Saison schon, haben wir alle drei gesagt, dass wir keine Lust auf den hätten für den Marktwert.
Der kostet so viel wie Jamal Musiala. Ich kann es immer noch nicht oft genug sagen. Also wenn ihr da noch irgendetwas anderes in der Liga bekommen können. Der Mann kostet 47,3 Millionen. Das ist einfach viel zu viel. Macht einfach keinen Sinn. Šeško würde ich mir deutlich weniger Sorgen machen, wie du sagst. Der wird zwar auch ein bisschen schlechter punkten, kostet aber nicht mal 30 Millionen. Also da hätte ich jetzt nicht den großen Stress mit. Und bevor die Leute jetzt hier uns die Türen einrennen, ist Nusa jetzt eine Kaufempfehlung? Also ich kann direkt, du kannst gleich gerne deinen Senf dazu abgeben. In meiner Welt hat sich nichts geändert. Also Meine Prognose zu Nusa bleibt genau dieselbe. Der ist mir viel zu jung, der wird so viel rotieren. Ich glaube nicht, dass er der absolute Starboy auf dieser anderen Halbposition sein wird. Und nur weil der jetzt halt nach Einwechslung direkt eine Kiste macht, ist das für mich nicht der Rising Star, der jetzt am RB-Himmel. Ich sag persönlich weiterhin, der ist mir zu teuer. Ich guck mal gerade nochmal, 18 Millionen, die würde ich einfach nicht bezahlen. Das ist mir einfach zu viel Geld dafür. Deswegen, mein Call bleibt genau dieselbe, ob der jetzt noch dreimal trifft nach Einwechslung oder in der Startelf. Das ändert sich erstmal nicht.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde ihn ganz cool, wenn die nicht gegen Leverkusen in Leverkusen nicht den Spieltag spielen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn er nicht spielt oder nur eingewechselt wird oder falls er sogar spielt, dass er dann nicht gut punktet und dann gleich wieder sinkt über die LSP. Deswegen ist es einfach zu teuer, wenn man da jetzt noch nicht gut Punkte erwarten kann und dann auch noch vielleicht potenziell viel Verlust, weil eben die LSP danach direkt kommt. Deswegen würde ich die Finger auch ein bisschen davon lassen. Wenn da jetzt ein einfacher Gegner kommt oder man denkt, Leipzig holt was gegen Leverkusen, dann kann man sich sogar kaufen. Ich finde 18 Millionen okay. Ich sehe ihn jetzt auch nicht gesetzt, aber einfach als guter oder als mit die beste Option da außen. Deswegen finde ich ihn okay für 18 Millionen, ähnlich wie Adli. Am Anfang vielleicht eher die Finger weg, weil die beide ähnliches Preissegment sind und beide ja, Rotationsspieler in Anführungszeichen. Aber nach der LSP, wenn er da noch verfügbar ist oder wieder verfügbar ist, dann kann man da auch mitgehen. Aber jetzt, wie gesagt, würde ich ihn auch nicht kaufen.
Alright, perfekt. Dann gehen wir rüber.
Orban vielleicht noch kurz.
Ja.
Ich glaube, das war ein kleiner Aufreger. Haben wir ja auch gesagt, natürlich nicht, dass er rot bekommt, aber wir finden alle drei ein bisschen zu teuer. Dieser 130er-Schnitt, 120er-Schnitt, den man gewohnt war, macht halt einfach nicht mehr, auch bei Ungarn, bei der EM war nicht so gut. Jetzt eine rote Karte, die auch, ja, blöd war, oder nicht blöd, aber halt ne gut, die haben 1-0 gewonnen, also eigentlich war schlau gemacht, aber ich meine, es war schon sehr, also früher hätte es Orban einfach nicht gemacht, der hätte es anders irgendwie gelöst oder wäre gar nicht in die Situation gekommen, deswegen, ich weiß nicht, jetzt wird er natürlich stark sinken, danach Top-Kaufempfehlung, aber davor war mir eh zu teuer.
Ich sag's straight up abgeben jetzt.
Ja, natürlich.
Ohne Frage, also egal in welcher Konstellation. Außer ihr spielt jetzt eine 18er Liga mit 17 Schwitzern, ja, außerhalb von euch. Dann ist nochmal ein bisschen, ja, was anderes. Aber in normalen Ligen 100% jetzt abgeben. Allein was der an Marktwert droppen wird, ist Katastrophe. Ja. Und du hast auch gerade schon gesagt, diese Relevanz, die er mal hatte, die ist nicht mehr da. Der hat auch in dem Spiel, er war zwar trotzdem der passdominanteste Spieler bei RB, hat aber trotzdem nur eine 84% Passquote gespielt, was nicht hoch ist für einen Innenverteidiger. Und nur 52 Pässe an den Mann gebracht. Damit ein Innenverteidiger wirklich so ein Rohpunktegott ist, da muss der schon Richtung 80, 90 Pässe in einem Spiel machen. Und das ist ein Willi Orban halt einfach nicht mehr. Und wann hast du mehr Kontrolle in einem Spiel als in einem Spiel im Heimspiel gegen Bochum, eine der schlechtesten Mannschaften der Liga, mit 63% Ballbesitz? Also selbst ohne die rote Karte, ja, 125 Punkte hätte der Mann gemacht bei einem 1-0-Sieg. Nee, das ist es halt einfach nicht. Und deswegen straight up zu 100% jetzt abgeben.
Ja, Bochum muss man vielleicht noch erwähnen, dass Bochum die Mannschaft ist, die den Passschnitt am meisten runterdrückt, wenn man gegen die spielt. Also die eine sehr eklige Mannschaft ist, die die Passquote allgemein ein bisschen drückt. Deswegen kann es auch ein bisschen täuschen, aber trotzdem, Orban früher hätte da 90%+ Passquote gemacht. Ja. Und ich glaube, wenn man Orban-Besitzer ist, natürlich ärgerlich, aber wenn man kein Orban-Besitzer ist, war das das Beste, was passieren konnte. Jetzt rote Karte, dann LSP auch noch und der wird komplett droppen und dann kann man ihn perfekt mitnehmen, weil dann ist es, glaube ich, ein 10 von 10 Spieler, wenn er dann nochmal 5-8 Millionen oder was er droppt, bestimmt, ja, ja, ungefähr, dann kann man safe mitnehmen. Und vielleicht haben dann auch viele keinen Bock mehr auf ihn und dann ist es ein richtiger Schnapper.
Ja, ich sag auch, der geht runter auf so 17 Millionen ungefähr und dann kann man nochmal für unter 20 Millionen richtig geil eintüten. Top, top. Wir gehen weiter zum BVB gegen Frankfurt. Ich finde, hier gibt es nicht viel zu sagen. Du kannst gleich natürlich auch gerne deinen Senf dazu abgeben, wenn du noch andere Dinge einzuwenden hast, aber ich weiß nicht, was Frankfurt in diesem Spiel gemacht hat. Die hatten einfach gar keinen Bock mitzuspielen. Ich glaube, der BVB hatte 70% Passquote. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das ist jetzt der Schein, Fußball, wahnsinnig dominant. Wird es natürlich auch sein, auf eine gewisse Art und Weise. Ist ja auch generell die Spielausrichtung dafür ausgelegt mit der Dreierkette, mit der Art und Weise, wie sie aufbauen. Aber Frankfurt hat auch wirklich alles dafür getan, dass Dortmund genauso aufbauen konnte, wie sie Bock hatten. Und ich würde dieses Spiel jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. Natürlich die Learnings, die man ziehen kann, ist, dass mit dieser Dreikette der BVB einfach an sich wieder eine geile Rohpunkte-Mannschaft ist. Das waren sie jetzt 2 Jahre in Folge nicht unbedingt. Niki Süle ist vielleicht eine der Top 5 Kaufempfehlungen der App aktuell. Der hat ein unfassbar geiles Spiel gemacht. Offensiver Akzent. Das war richtig Prime Süle. Also der hat so geil gespielt. Ich hätte ihn so gerne in meinem Team, auch gerade nach diesem Spiel nochmal, auch davor schon. Einfach sehr, sehr geil. Pascal Groß möchte ich auch sehr positiv rausheben. Übertrieben geil eingefügt. Ihr müsst euch überlegen, das war sein erstes Pflichtspiel, abgesehen vom DFB-Pokal für den BVB. Also gerade die beiden für mich so dermaßen underpriced, das ist wirklich Wahnsinn. Auch Schlotti, über 100 Pässe an den Mann gebracht. Das hast du selten, sowas. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass.
250 Rohpunkte. Schlotterbeck mit so null Bonus natürlich, aber trotzdem komplett verrückt. Gittens muss man natürlich auch nochmal hervorheben. Ja, Doppelpack gemacht. Der wird jetzt seine Chance bekommen, ziemlich sicher. Und dann nochmal eine Startelf-Option sein. Wahrscheinlich immer noch nicht konstant genug, um da jetzt komplett drauf zu buttern, aber ich glaube, fürs nächste Spiel zumindest ist er richtig cool. Bei Frankfurt hat man halt das, was man die letzten Spiele auch hatte. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, also sie haben halt nicht mitgespielt, was aber bei Frankfurt eigentlich früher oder allgemein bei Topmüller auch gegen gute Mannschaften öfter mal der Fall war, dass sie halt sich hinten reinstellen oder die Gegner spielen lassen, dann auskontern, hat ja auch fast geklappt. Also die hatten...
Mit JV, ja.
Ja. 1,7 Expected Goals bei Dortmund und 1,37 bei Frankfurt. Also so unausgeglichen war es nicht, zumindest bei den Torwahrscheinlichkeiten. Das ist ja dieses typische Frankfurt-Spiel, dass man gute Mannschaften sau stark auskontern kann. Auch Ikitike hat mir gut gefallen, auch wenn er jetzt da ein bisschen unglücklich war oder halt nicht bei rumgekommen ist. Trotzdem ein paar coole Dribblings gehabt und saugeiler Spieler einfach. Ich mache mir nur ein bisschen Gedanken bei Frankfurt, wegen Kickbase-Relevanz an sich. Ich meine, die machen jetzt keine guten Rohpunkte, wenn sie dann nicht Tore machen, dann machen sie so auch keine guten Punkte und gegen schlechtere Mannschaften sehe ich die jetzt auch nicht als so richtig balldominant, weil sie das halt eben nicht am besten können, sondern am besten gegen Top-Mannschaften ja dieses auskontern können. Das ist halt für Kickbase einfach nicht so gut, deswegen ja, würde ich bei Frankfurt ein bisschen vorsichtig sein. Vor allem im Mittelfeld irgendwie. Stürmer kann man natürlich mitnehmen wegen Scorer und Verteidiger sind, glaube ich, auch ganz cool, weil zu Null Potenzial natürlich auch immer da ist. Aber sonst, ja, Kickbase-Relevanz, glaube ich, ist bei Frankfurt wieder nicht so gegeben wie letzte Saison. War ja auch nicht anders zu erwarten, hat sich ja nicht so viel geändert. Ja.
Nochmal, um Süle ein bisschen hochzuheben, 5 gewonnene Zweikämpfe, 110 von 111 Pässen an den Mann gebracht, 99% Passquote. Das ist wirklich ja, freaky, was der Mann. Also, ich habe irgendwann mal auf Liga-Zeiter Slim Süle Prime gelesen. Ich denke jetzt immer an Slim Süle, wenn ich den sehe. Der hat wirklich eine Trafo in dem Sommer dahin gelegt. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ehrlich, ehrlich krass. Also der ist wirklich ein brutales Schnäppchen. Wenn ihr den noch irgendwie bekommen könnt, schlag zu. Das ist ehrlich krass.
Gut. Ja, oder einfach auf uns hören.
Wir haben den sehr früh gecallt. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Also Podcast hören lohnt sich bekanntlich. Wir gehen rein in den Sonntag. Ich würde sagen, Pauli Heidenheim können wir skippen, das käme eh erst danach, aber was gibt es da groß zu erzählen? Ich glaube gar nichts. Ich will nur kurz sagen, Pauli, für mich ein bisschen enttäuschend. Also wann sollst du Spiele irgendwie mitspielen können, wenn es nicht in einem Heimspiel gegen Heidenheim ist? Und das ist halt nicht mehr das Heidenheim aus dem letzten Jahr. Das wirkte schon sehr, sehr, sehr schwach. Wenn man das jetzt auch mal mit Kiel vergleicht, die haben wenigstens offensiv wirklich teilweise echt coole Sachen gemacht. Auch das Einbinden der Wingbacks zum Beispiel, eine sehr gute Flankenqualität. Bei Pauli war das wirklich offensiv eine absolute No-Show und da mache ich mir große Sorgen. Das kann ich an der Stelle sagen. Also mir hat dieses Spiel gar keinen Bock darauf gehabt, in irgendeiner Art und Weise Pauli-Spieler zu haben. Gleichzeitig aber auch keinen Bock auf Heidenheim-Spieler, auch wenn die 2-0 gewonnen haben. Die Punkte sehen alles andere als gut aus. Nur um das einmal kurz abzufrühstücken, außer du hast da nochmal was zu ergänzen.
Nee, ich fand Pauli nicht ganz so schlecht, wie du es gesagt hast. Ich glaube, die hatten einfach auch unnormal Pech. Also natürlich waren sie offensiv nicht wirklich stark genug. Ja, aber sie waren auf jeden Fall bestimmt 15 bis 20 Minuten deutlich am Drücker und hat Heidenheim echt Probleme gemacht. Und dann hat er einfach nach ein oder zwei wirklich Top-Chancen von Pauli, die sie nicht genutzt haben, Heidenheim mit dem Konter das 1-0 gemacht und dann irgendwann auch das 2-0 hinterhergelegt. Also eigentlich hätte Pauli das gewinnen müssen, dann war halt einfach das Spielglück auf Heidenheims Seite. Deswegen, ja, ein bisschen unglücklich, aber wenn du halt sowas gleich am Anfang kassierst, ein Heimspiel, dann ja, schaut es nicht so rosig aus wie die Saison. Paul Wanner hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also unnormal, was der für Dribblings schon gemacht hat. Schwer vom Ball zu trennen und auch gut aufgedreht und auch mal gegen den Ball sehr gut gearbeitet. Also Paul Wanner finde ich allgemein cool, bisschen teuer für Kickbase, aber
ja, das ist halt das Ding, ich würde den trotzdem nicht kaufen. Kostet 13,7 Millionen, das ist mir einfach zu teuer. Der läuft morgen bei uns ab, aber ich kann wirklich ehrlich sagen, das ist keiner, auf den ich in Kickbase gehe. Ich würde mich jetzt auch nicht davon blenden lassen. Es werden nicht viel leichtere Spiele kommen als das, was jetzt gerade war. Und im Normalfall ist das halt jemand, klar, der hat geile Aktionen da drin, aber ich glaube halt einfach nicht, dass der konstant gute Punkte macht.
Ja, Kickbase-Punkte konstant wird er nicht bringen. Ist mir auch ein bisschen zu teuer leider, aber allgemein, was er für Ansätze hat, also der wird in der Zukunft richtig Bock machen und macht auch Bock zuzuschauen. Bringt natürlich keine Punkte oder nicht viele Punkte, wenn man plus 5 ausgetippelt hat bei einer saucoolen Aktion irgendwie. Das bringt jetzt trotzdem nicht so viel, deswegen ja, damit Vorsicht genießen. Ja, aber sonst habe ich da auch nichts dazu. Was ich noch ganz kurz anschließend oder halt noch zurück zu Dortmund wegen Kuto. Ich glaube, da gibt es viele Aufreger und jetzt vielleicht auch ein paar aufgeregt, weil wir den nicht erwähnt haben. siehst du ihn als irrelevant jetzt, vor allem nach Gittens auch noch und Viasson, der da sehr gut gespielt hat? Oder denkst du, der wird noch seine Chance bekommen?
Ich bleibe bei meiner These. Ich würde den zu 100% behalten. Selbst wenn er jetzt nächste Woche nicht spielt, gehe ich stark davon aus, dass er nach der LSP gesetzt ist. Das ist kurz und knapp meine Meinung.
Ja, würde ich auch so mitgehen. Ich glaube, Dortmund hat jetzt nicht diese Schienenspieler, da passt Kuto perfekt rein in eine Dreierkette, vor allem, weil er halt offensiv sehr, sehr stark ist. Deswegen, ja, ich hätte jetzt auch nicht 10 von 10 Bock auf ihn, weil ich am Anfang einfach nicht so gern Spieler habe, die nicht spielen, wenn man eh schon einen dünnen Kader hat. Aber wenn man ihn hat oder ihn günstig bekommen kann, dann kann man da auf jeden Fall noch drauf gehen. Am besten natürlich, wenn er jetzt verkauft wurde oder noch auf dem Markt ist, dann während der LSP oder so einpacken, das wäre natürlich top, aber das kann man sich natürlich nicht immer entscheiden. Aber ja, wenn man Kuto hat, jetzt nicht Panik bekommen. Ich glaube, der wird noch Bock machen auf diese Saison.
Das ist halt schwer, weil ich ihn nirgendwo habe. Deswegen kann ich leicht sagen, ich würde ihn behalten. Ich hätte natürlich auch deutlich mehr Panik, wenn ich ihn wahrscheinlich selber irgendwo hätte. Ich bin aber einfach von ihm überzeugt und würde mir da, wie du sagst, schon keinen großen Stress machen, weil ja, was soll passieren? Also Jamie Bynoe Gittens wird definitiv wieder spielen. Der hat wirklich alles dafür getan. Ey, und dann ist halt das Ding, er oder Riasson. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt an dem Wochenende, also ich predikte jetzt mal die Liga-Inside-Aufstellung, es wird Riasson vorgelistet sein mit einem Pfeil für Kuto. Und ich glaube aber, dass dann Riasson auch eine Zeit lang spielen wird, Kuto seine 30 Minuten bekommt und dann halt eben, wie gesagt, nach der Länderspielpause sehe ich da Kuto auch einfach gesetzt. Es ist halt einfach ein sehr, sehr offensiv ausgerichtetes Ding, wenn du mit Kuto, mit Jamie Bynoe Gittens spielst. Deswegen Riasson gibt dir da auf beiden Schienen eine defensive Komponente, die du da von beiden nicht bekommst. Nach der LSP kommt aber Heidenheim, wo man das definitiv spielen kann. Und ich denke, spätestens da wird Kuto dann starten. Also wenn man dann Bock hat, den bis dahin zu halten. Er wird natürlich, es kann problematisch sein, wenn er jetzt gegen Bremen nicht spielt, weil er dann ordentlich droppen wird über die LSP. Also ihr müsst euch halt jetzt entscheiden, will ich den als Perspektivspieler in meinem Team behalten? Das ist jetzt keiner, wo ihr sagt, den gebe ich dann nach Heidenheim wieder ab. Dann lohnt sich das einfach nicht, sondern ihr müsst halt klar sein, okay, ich möchte den diese Hinrunde halten oder bis zum Reset oder was weiß ich, bis wie wann. Das kann man, glaube ich, so final sagen.
Ja, ich hätte es auch, wenn ich ihn jetzt hätte, ich hätte keinen Bock auf ihn, glaube ich, würde ihn sogar abgeben, weil das mir einfach zu viel Kapital ist zu dem Zeitpunkt jetzt und mit LSP auch wieder, da muss man auch aufpassen, weil er halt droppen wird und dann vielleicht lieber woanders investieren und dann ihn wiederholen oder versuchen zu holen und wenn nicht, dann gibt es noch vielleicht andere Spieler, deswegen persönlich würde ich ihn jetzt nicht unbedingt halten, aber es muss jeder für sich entscheiden. Und bei Frankfurt vielleicht noch ganz kurz zum Neuzugang, Theat wahrscheinlich, oder?
Direkt Top-Punkt da gewesen, ja.
Ja, und auch hat mir übel gut gefallen. Also der hat richtig Bock, ist aggressiver Zweikämpfer, guter Zweikämpfer. Auf den hätte ich auch Bock, ist recht teuer, aber das geht noch. Also ich glaube, ja.
Ich weiß, ich habe im Rückblick gesagt, es kommt drauf an, wie Frankfurt spielt. Die müssen halt wieder ein bisschen mehr was mit dem Ball machen, dass der geil ist, weil der halt mit dem Ball extrem stark ist. Solange die diesen Spielstil spielen, die sie jetzt gegen BVB gespielt haben, ist er natürlich in Anführungszeichen irrelevant. Aber ich gebe dir halt schon auch recht, der hatte 69 Minuten, war trotzdem der Top-Punkt, also der bringt schon eine ordentliche Qualität mit und wurde nicht ohne Grund für so viel Geld geholt, also den kann und sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Ja, und auch Top-Ausstrahlung gehabt, fand ich, also war präsent auf dem Platz und hat einfach, hat man halt gesehen, dass er gut spielt und war einfach sichtbar, nicht von vielen zu behaupten ist bei Frankfurt. Gut, dann letztes Spiel, Wolfsburg gegen Bayern, was ich leider nicht live schauen konnte, deswegen kannst du gerne anfangen. Wie fandest du das Spiel?
Boah, ich hab im Rückblick schon gefühlt einen 10-Minuten-Monolog allein über dieses Spiel hier gemacht, weil ich da, also ich habe natürlich jedes Spiel gesehen an dem Wochenende, außer Pauli Heidenheim, da hatte ich einfach keinen Bock mehr, da war ich durch und ich hatte keinen Spieler. Ansonsten habe ich jedes Spiel live gesehen und das Spiel hier habe ich mir halt wirklich mit 100% Konzentration reingezogen, deswegen muss ich eben schmunzeln, als du gesagt hast, ich ziehe mir Spiele gerne allein rein, ich fühle das zu 100%, ich saß hier wirklich mit meinem Tablet und habe mir da parallel Notizen gemacht, kleine Skizzen gemacht, mir gewisse Sachen aufgeschrieben. Also das Spiel habe ich wirklich mit 100% Ernsthaftigkeit auf beiden Seiten verfolgt. Über Bayern habe ich da jetzt schon sehr, sehr viel geredet. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Davy ist für mich komplett unsichtbar und nächste Woche wird Rafa wieder spielen. Ich formuliere jetzt direkt hier Extremthesen, kannst du gleich dagegen gehen. Kim In-Jae war unterirdisch und das tut mir auf der einen Seite mega leid, weil ich ihn halt mega mag, aber das ist nicht der Kim, der damals bei Neapel Defensive Player of the Year in der Serie A geworden ist. Der ist total unsicher, der hat keine Präzision drin, der macht ganz, ganz absurde Sachen und ist gar nicht bei der Sache. Das ist wirklich absurd, was der da macht. Also da schreit gefühlt danach, dass die doch noch Jonathan Tah verpflichten. Sascha Bowie, offensiv Weltklasse, defensiv Kreisklasse. Mittelfeld fand ich mit Kimmich Pavlovic sehr, sehr stabil. Vor allem Pavlovic, der hat manchmal so Situationen drin gehabt, wo er sich dann wirklich mit einer Composure um Spieler dreht, obwohl er von drei Mann gepresst wird und dann noch den Pass perfekt nach vorne spielt. Der hat schon Qualität, der Mann. Also der beweist mir gerade das Gegenteil, dass er für mich keine Kickbase-Relevanz hat. Der hat das schon verdammt gut gespielt. Viele Kimmich-Besitzer werden enttäuscht sein, aber das ist auch das, was ich in der Preview dann prognostiziert habe, dass der FC Bayern tendenziell dieses Jahr viel über die Außen aufbaut und über mehrere Spieler und nicht nur diesen einen zentralen Ankerpunkt hat, was durchaus eine geile Sache ist, weil du halt deutlich unberechenbarer bist. Jamal Musiala, habe ich auch im Rückblick gesagt, für mich Man of the Match, der hat wieder Sachen gemacht, das ist wirklich Wahnsinn. Der ist einfach unglaublich geil und ich bin so happy, dass ich den in allen Ligen, wo ich Bundesligaspiel habe, es ist einfach ein Traum. Gnabry hat halt Gnabry-Dinge gemacht, 1000 Abschlüsse gesucht, hat dann natürlich auch eine geile Qualität drin, aber der wird sich nie ändern. Also es gab wieder 2-3 Aktionen, wo er hätte querlegen müssen, aber er sucht natürlich trotzdem à la Gnabry-Style den Abschluss, was für Kickbase einfach ein 10 von 10 geil ist. Olise fand ich okay, der musste aber sehr viel für Sascha Bowie kompensieren, weil der Bock hatte, rechter Wingback, Flügel, was auch immer zu spielen, aber nicht Rechtsverteidiger. Da musste Olise dann so ein bisschen die Drecksarbeit machen, hat aber auch die Ecken geschossen, für mich auch interessant. Und ja, Harry Kane sowieso wie immer super. Das ist quasi mein Brief Roundup des Bayern-Spiels.
Sehr gut. Da weiß ich, was abgegangen ist. Bei Bayern, ich ärgere mich immer noch, dass ich Pavlovic nicht im Starterteam hatte. Ich habe ja richtig Bock auf den gehabt und hätte ich auch immer noch, hätte ich ihn im Starterteam gehabt, ich hätte ihn zu 100% behalten und hätte auch Bock gehabt, aber vom Manager zu kaufen mit einem Overpay am Anfang, das war mir einfach ein bisschen zu teuer, hätte ich mal machen sollen, aber naja, kann man ja, so sicher kann man es ja dann auch nicht sehen. Zu Kim, das habe ich auch gelesen oder die Highlights dann gesehen, ja, ist einfach verunsichert, nach so einem Spiel braucht er einfach eine Pause jetzt, muss wieder neu aufgebaut werden, dann ist es immer noch ein Top-Verteidiger, aber jetzt darf er nicht mehr spielen, also ich glaube, da wird Dyer vielleicht neben Upamecano spielen. Kompany wird auf Upamecano weitersetzen. Ich bin immer noch überzeugt von Upamecano. Der hat jetzt auch kein so Katastrophenspiel gemacht. Der wird immer mit Kim jetzt erwähnt auf Social Media bei irgendwelchen Memes. Aber ich fand ihn schon deutlich, deutlich besser als Kim. Und halt auch nicht so extreme Fehler gehabt wie Kim. Dass er die progressiven Bälle sucht und die perfekt, oder nicht perfekt, aber sehr, sehr gut kann, damit der beste Verteidiger der Welt ist. Ist halt normal bei seinem Spiel, da wird doch mal ein, zwei Bälle irgendwie schief gehen und Wolfsburg hat das auch sehr gut gegen den Ball gemacht, also auch gut gepresst und die Bälle gelesen, das wird auch nicht immer so passieren, deswegen, ich glaube, Dyer mit Upamecano könnte cool sein, weil Dyer einfach so ein Ruhepol ist, der dann die einfachen Bälle eher sucht und da auch ein bisschen Ruhe reinbringen kann und Upamecano dann diese gefährlichen Pässe versuchen kann, ich glaube, das könnte gut harmonieren, deswegen Dyer könnte ich mir vorstellen, dass er spielt. Ja, Guerrero hätte ich in dem Spiel eigentlich auch schon gesehen. Ich glaube, der wird dann vielleicht nächstes Mal auch seine Chance bekommen, sonst hast du ja alles gesagt zu dem. Nichts.
Also da war ich ja unglaublich enttäuscht. Ich fand es so geil, dass er gespielt hat. Ich habe auch bei uns in den Discord geschrieben, ey, ich gönne es dem von Herzen. Jetzt muss er aber auch liefern, aber das war eine absolute No-Show. Katastrophe.
Ja.
Mit dann, Kim für mich der schlechteste Spieler auf dem Platz. Und ja, zu Dyer sagt, gebe ich dir auch voll recht, Dyer hat halt eher so ein bisschen diesen De Ligt-Player-Type. Der macht jetzt nichts Extravagantes, aber du hast ja mit Upamecano deinen Aufbauspieler. Also ich glaube, nach dem Spiel musst du Kim droppen. Es ist auch für mich keine Situation, wo man jetzt sagt, okay, wir spielen den so ein bisschen durch die Phase durch, weil ich ihn auch in der Vorbereitung alles andere als überzeugend finde. Für mich muss Kim jetzt gedroppt werden, für einen Dyer zum Beispiel.
Ja, gehe ich auch mit. Also ja, Bayern hast du sonst alles gut gesagt. Bei Wolfsburg vielleicht noch kurz, Grabara ist ein geiler Torwart, glaube ich, der wird auch Spaß machen.
Was ein Freak, ja. Aber übergeil, also nur positiv gemeint. Das ist so einer, den hast du, wenn du nicht im Team hast, aber wenn du ihn selber hast, dann kannst du dir wirklich Wolfsburg-Spiele reinziehen und findest es geil. Weil der wirklich, der ist Banane, der Mann, aber geil, also ohne Spaß, ich hab das voll enjoyed. Der hat am Anfang, hat der einen Ball von Kane mit dem Gesicht gehalten und der Ball, das war so ein, wirklich nicht übertrieben, so ein bestimmt 120 km/h Schuss, also wirklich Vollspann. Und er hat ihn bewusst mit dem Gesicht gehalten. Also er wurde nicht abgeschossen, er hat gemerkt, okay, ich kriege nicht mehr den Arm rechtzeitig hier hin, ich muss jetzt meinen Kopf hinhalten. Und er wumst da seinen Kopf rein, es sieht in der Wiederholung so aus, als wäre er enthauptet worden. Ihr müsst euch das angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das ist so freaky. Dann sitzt er da 2-3 Minuten, schüttelt sich dreimal, andere Spieler wären gefühlt mit der Trage runtergegangen. Und er so, nö, nee, alles gut, wir spielen weiter. Und hält dann bei der kommenden Ecke einen Ball von Kimmich, 100%iger Kopfball, fischt er raus. Also, der Mann ist ein Freak. Was hat er für Punkte gemacht? Hast du es parat?
160.
Junge, der hatte, glaube ich, nach 20 also Minuten 100. Punkte. Das war komplett krank.
Ja. Also, sehr geil. Hätte ich gerne im Team dann noch positiv in Anführungszeichen herausgeben, muss man, glaube ich, Kaminski trotzdem, weil er trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, ja, trotz des Eigentors. Hätte auch ohne dem Eigentor sehr, sehr gut gepunktet, deswegen glaube ich, eine coole Aktie. Vielleicht auch möglich, jetzt den irgendwie günstig zu bekommen von einem Mitmanager, weil nach einem Eigentor und 30 Punkten haben wir natürlich keinen Bock auf ihn, aber ja, trotzdem 30 halt Punkten.
Ne, das darf man auch nicht vergessen. Wolfsburg hat da keine offensiven Anteile, außer durch Pressing in dem Spiel. Wenn die mal Spiele haben, wie jetzt zum Beispiel nächste Woche gegen Kiel, wo sie auch ein bisschen mehr vom Ball haben werden, der Mann schießt Ecken und ist offensiv echt nicht ungefährlich. Also den kann man echt nach dem Spiel auch unbedingt auf dem Zettel haben, ja.
Ja, wo ich ein bisschen einen Gang runterschalten würde, ist trotzdem Maier, auch wenn der gut gespielt hat, aber der muss halt scoren, der hat 100... Nee.
Aber ich habe genau dasselbe gesagt.
Internet, ich kann nicht an... Ich,
ich habe genau dasselbe gesagt, deswegen.
Aber die Leute, vielleicht gibt es ja welche, die es nicht gehört haben, dann Rückblick, deswegen. Also 190 Punkte mit 2 Toren, das ist halt absolut unter der Durchschnitt so gefühlt. Also keine Rohpunkte, deswegen. Der wird nicht immer 2 Tore machen oder immer einen Scorer sammeln, dann wird er 10 Punkte machen in so einem Spiel, deswegen... Ich würde ihn jetzt nicht overpayen. Und meine Empfehlungen sind Baku und Tomasch. Ich fand die beide cool in dem Spiel und beide auch Kickbase-relevant.
Junge, Junge, Tomasch war richtig.
Ja. Ja, und Baku fand ich auch echt mit am besten bei Wolfsburg. Da hat auch gut antizipiert Upamecanos Bälle abgefangen und mal ein paar Schussaktionen kreiert oder gefährliche Aktionen kreiert. Deswegen Baku, glaube ich, jetzt 5,5 Millionen wert und Thiago Tomasch 3,2 Millionen und Wolfsburg allgemein ganz gut mitgespielt. Deswegen die zwei sind so die zwei Gewinner, glaube ich, aus dem Spiel, die ich auf jeden Fall kaufen würde, weil sie halt einfach saugünstig sind und jetzt, glaube ich, erstmal gesetzt sein werden. Und sonst, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass Arnold halt nicht mehr der Arnold ist, aber von früher, aber das war jetzt auch letzte Saison schon. Deswegen.
Ich kann noch ein. Irgendwie tut es mir im Herzen weh, weil ich ihn eigentlich geil finde, aber ich kann auch einen Negativ-Shoutout geben. Sebastian Bonneau, wenn ihr es hinbekommt, verkauft den teuer oder verkauft den irgendwie. Der hat keine Relevanz für das Wolfsburg-Spiel, das ist so krass. Der spielt keinen Ball, der spielt, wenn er einen Ball hat, ist er mal derjenige, der es so ein bisschen nach hinten fallen lässt und einen Rückpass zum Torwart spielt. Also der wird 0,00 Punkte machen, auch gegen Holstein Kiel. Das ist zumindest mein Call und ich fand den eigentlich richtig geil. Natürlich kann der halt, weil er einfach ein Hühne ist, Bälle rausschädeln bis zum geht nicht mehr. Aber dann brauchst du halt eine Mannschaft, die flankendominant spielt. Und er ist halt auch jemand, der sehr holzfüßig ist. Also ich, keine Ahnung, das Spiel und die Vorbereitungsspiele hat mir irgendwie den Hype für Bonneau komplett geraubt. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, den loszuwerden. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, einen Günther dafür geholt.
Ja, hätte ich auch gemacht. Ich finde allgemein Innenverteidigung von Wolfsburg nicht mehr so wie früher. Da hätte ich mal Bock drauf gehabt. Jetzt hätte ich da auf keinen Bock.
Ich glaube, Kuliak ist, der kann ganz cool sein. Der soll ziemlich balldominant sein, aber der ist halt jetzt auch immer noch bei, das ist auch absurd, die verpflichten den und jetzt spielt er noch Spiele bei der anderen Mannschaft. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz komisch. Wenn der kommt, dann kann der auf jeden Fall jemand sein, der da ganz cool ist. Kommt natürlich auch auf den Preis an. Reden wir dann im Podcast drüber, wenn er final in der App ist.
Ja, das klingt gut. Wimmer vielleicht noch kurz. Ich glaube, damals auch viele Bock drauf. Siehst du ihn als Kickbase relevant? Jetzt natürlich bis Amura wieder fit ist. Oder denkst du auch, dass er dann auf der Schiene gesetzt ist oder ja, lieber Finger weg?
Boah, ich finde es schwer. Also ich sehe das nicht so, wie es jetzt gerade bei Liga-Insider abgebildet wurde, dass er wirklich so 9 gespielt hat und Maier auf der 10. Das war eher so ein Doppelsturm, würde ich sagen, aus ihm und Thiago Tomasch, der aber schon ziemlich viel auf dem linken Flügel auch gezockt hat. Also es war, ich glaube, das Spiel kannst du nicht so wirklich werten. Ich würde es eher wie so ein 4-4-2 sehen für die nächste Woche, dass er quasi nicht alleiniger Striker spielt. Wind ist sowieso die größte Verkaufsempfehlung. Und ich glaube, wenn Amura kommt, wird Wimmer trotzdem weiterhin spielen. Also ich sehe den aktuell gesetzt, würde ich schon fast sagen. Ist auch, ich bin großer Patrick-Wimmer-Fan eigentlich, ist einer der spielintelligentesten Spieler der Liga. Also der ist wirklich extrem gut, aber keine Ahnung, der hat irgendwie noch nie so richtig eine Phase gehabt, wo er konstant mal reinkommen konnte. Vielleicht ist jetzt die Phase, aber Wolfsburg hat auch sehr harte Spiele. Also ich persönlich würde ihn nicht kaufen, bin ich ehrlich.
Du hast ja das Spiel geschaut komplett. War der leicht angeschlagen oder ist er einfach so trotz Assist in der 71. Minute runtergegangen? Nö,
der ist einfach so rausgegangen. Da war nichts.
Okay. Nee, weil das war ja der erste Wechsel 71. Minute hat einen Assist gemacht, das ist ja schon komisch. Und Tomáš und Bakum komplett durchgespielt. Also das ist schon ein leichter Indiz, dass er dann eher der ist, der da als erstes gewechselt wird. Weil ich glaube, Wimmer hätte auch die Tomáš-Position übernehmen können oder die Baku-Position. Also es war schon bewusst eine Entscheidung gegen Wimmer scheinbar. Nee,
also für mich war das eher so ein bisschen, dass du halt eben diese Strafraumpräsenz reinbekommen wolltest und Wimmer ist halt kein Speedster. Und Thiago Tomáš und Baku waren halt wirklich auch in den Gegenbewegungen extrem stark. Wimmer ist ja eher so ein Transition-Spieler, der über die Pässe kommt. Das hast du in dem Spiel nicht so gebraucht. Und Thiago Tomáš war, wie gesagt, der war wirklich überragend in dem Spiel. Der war richtig, richtig gut. Deswegen, es hat schon Sinn gemacht, da ein bisschen Power mit Behrens reinzubekommen. Der auch hätte eine hundertprozentige machen können. Ja.
Und gut. Noch abschließend, glaube ich, ganz kurz zu Amura. Ist jetzt seit 3 Wochen verletzt, Innenbandverletzung, und ist jetzt wieder im Training, glaube ich. Oder zurück auf dem Trainingsplatz zumindest. Also geht bergauf.
Spätestens nach
dem Spiel eine Kaufempfehlung.
Ja, safe.
Ja.
Der ist wirklich, also der kostet, glaube ich, gerade 6,9. Mir wäre es auch vollkommen Wumpe, ob der jetzt nochmal gegen Kiel ausfällt, wenn der bei euch jetzt auf die Märkte kommt. Ich sag wirklich, geht da nicht all in, aber kauft den unbedingt. Das ist ein richtig, richtig geiler Kicker. Und wenn Wolfsburg, weil sie mir auch gegen Bayern jetzt ziemlich gut gefallen hat, wobei ich da auch die Erwartung ein bisschen runterschrauben will, Wolfsburg ist auch eine Mannschaft, die tendenziell gegen gute Mannschaften deutlich besser spielt als gegen schwache Mannschaften. Also erwartet da jetzt nicht, dass die nächste Woche Kiel an die Wand spielen. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Aber Amura ist einfach jemand, der perfekt dazu passt. Der ist ein bisschen Thiago Tomáš in richtig, richtig gut und das halt eben vorne drin. Also der ist auch ein absolutes Pace-Demon. Also ich glaube, der kann richtig, richtig scheppern bei Wolfsburg. Also wie gesagt, wenn der bei euch auf die Märkte kommt, schlag dazu. Ich mache mir da keine Sorgen, dass der richtig reinhauen wird in der Bundesliga.
Ja, ich glaube, das sind gute Worte zum Abschluss, oder? Dann können wir das Ding langsam zumachen.
Ja, wir wollten eigentlich eine kurze Episode daraus machen. Jetzt ist es ein bisschen ausgeartet. Wie gesagt, wir planen grundsätzlich damit, das eventuell einzuführen. Wir sind uns selber noch nicht sicher. Ihr könnt uns wirklich auch gerne größere Texte als DM schreiben. Keine Ahnung, vielleicht sagt ihr, ja, das macht mal eine halbe Stunde nur und dann halt eben die und die Kategorien. Also wenn ihr da coole Vorschläge habt, lasst uns das gerne wissen. Wie gesagt, nochmal hier Spotify-Kommentare selber oder eben in der Insta-DM-Sektion. Paul und Jakob sind da ja sehr aktiv und lesen da alles. Dann werden wir dieses Format anpassen. Und wenn es, wie gesagt, cool bei euch ankommt, dann eventuell jeden Montag einführen. Das als abschließende Worte von mir.
Ja, wenn wir das einführen würden, dann wird es halt nicht so ein Mittwoch-Ding, dass es wirklich immer kommt, sondern halt, wenn wir Zeit haben und wahrscheinlich auch öfter mal zu zweit, gehe ich davon aus, dass halt einer immer Pause hat oder wenn er nicht da ist, weil wir alle voll berufstätig sind und da halt einfach nicht die Zeit haben, logischerweise 2,5 Stunden Episoden da rauszuhauen. Aber wenn es euch gut gefällt, dann können wir es auf jeden Fall öfter machen. Wenn es jetzt schlecht ankommt, dann lassen wir es einfach sein. Dann hat es sich auch erledigt. Also schreibt uns gerne. Ansonsten hören wir uns dann wahrscheinlich zu dritt, wenn nicht nochmal zu zweit, dass Paul dann nächste Woche wieder vom Urlaub zu Hause ist. Am Mittwoch. Und dann genießt die Woche und habt noch einen schönen Montagabend, Dienstag, Vormittag, wie auch immer.
So sieht's aus. Wir hören uns am Mittwoch. Haut rein. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.